NDR Info. Forum am Sonntag.
Heute Morgen dokumentieren wir Ausschnitte aus einer Podiumsdiskussion während des 100. Deutschen Katholikentags in Leipzig, der heute zu Ende geht. Unter dem Titel »Welches Wachstum dient dem Menschen?« debattierten unter anderem Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising sowie Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, der CDU-Politiker Peter Altmaier, Chef des Bundeskanzleramtes, und der Politikwissenschaftler Ulrich Brandt, Befürworter einer Postwachstumsstrategie. Moderiert wurde die Diskussion von Petra Pinsler. Das Podium begann mit einem Impuls des Potsdamer Klimaforschers Ottmar Edenhofer.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich soll Sie einführen in das Thema Wirtschaftswachstum. Und es scheint mir, dass man am besten einen Zugang gewinnt zu diesem Thema, wenn man sich mit drei großen Erzählungen auseinandersetzt über ein gutes Wirtschaftssystem. Die erste große Geschichte ist Marktwirtschaft und Wirtschaftswachstum als eine Geschichte der Befreiung. Die zweite große Geschichte, Kapitalismus und Wachstum als eine Geschichte der Ausbeutung. Und dann möchte ich Ihnen eine dritte Geschichte erzählen. Das ist eine Geschichte, wenn man so will, der dritten Wege. Und diese dritten Wege haben immer eines gemeinsam: es sind pragmatische Versuche, einen Weg zwischen Skylla und Charybdis zu finden. Und gerade die katholische Soziallehre, wie auch die christliche Soziallehre, hat versucht, immer einen solchen dritten Weg zu finden. Lassen Sie mich also beginnen mit der ersten großen Erzählung, Marktwirtschaft und Wachstum als eine Geschichte der Befreiung. Warum erzählen Menschen diese Geschichte der Befreiung? Zunächst einmal, weil seit der Industrialisierung das Wirtschaftswachstum dazu geführt hat, dass Menschen reicher geworden sind. Und Sie sehen hier deutlich, dass auch das Wirtschaftswachstum dazu geführt hat, dass Menschen, die in extremer Armut leben, dass dieser Anteil erheblich abgenommen hat. Dieses Versprechen der modernen Marktwirtschaft, einen Weg aus der Armut zu finden, ist eine der ganz großen Legitimationsgeschichten der Marktwirtschaft. Wir benötigen Wettbewerbspolitik, Freihandel, Innovationspolitik, um Menschen auf dem ganzen Planeten aus der Armut zu helfen und zu Wohlstand zu verhelfen. Demgegenüber steht eine zweite Geschichte. Kapitalismus und Wirtschaftswachstum als eine Geschichte der Ausbeutung. Da stehen im Grunde genommen zwei große Kernprobleme im Vordergrund. Erstens, der Kapitalismus führt zu wachsender Ungleichheit. Und was Sie hier sehen auf diesem Bild ist, dass seit den 60er und 70er Jahren, als der große keynesianische Konsens zerbrochen ist, die Ungleichheit in enormem Ausmaß zugenommen hat. Und es ist klar, dass Thomas Piketty mit seinem berühmten Buch »Das Kapital« Bezug nimmt mit den modernen Instrumentarien der Makrotheorie und der Wirtschaftstheorie, um zu zeigen, dass der Kapitalismus eben nicht nur eine Geschichte der Befreiung war, sondern über die zunehmende Ungleichheit eben auch eine Geschichte der Ausbeutung. Und das zweite große Thema ist das Thema Ausbeutung der Natur. Und was Sie hier sehen ist, dass die Aufnahmefähigkeit der Atmosphäre für CO2 begrenzt ist, dass wir aber sehr viel mehr fossile Energieträger im Boden haben. Es ist also nicht die Knappheit der fossilen Energieträger, die uns zu einem Umsteuern zwingt, sondern es ist die Knappheit der Atmosphäre, die Knappheit der Senken, die uns dazu zwingt, anzuerkennen, dass wir offensichtlich seit geraumer Zeit von der Substanz leben, dass wir in einem zu hohen Ausmaß Naturkapital verschleudern. Und dann gibt es zu dieser Geschichte der Ausbeutung eine zweite Geschichte, die sagt, wir seien ohnehin viel zu sehr fokussiert auf materiellen Konsum. Man kann zwar zeigen, dass in den letzten 100 Jahren das Glück und das Glücksempfinden der Menschen erheblich zugenommen hat auf dem gesamten Planeten. Aber was die Sozialpsychologen in zunehmendem Maße zeigen, ist, dass die Menschen sich zwar glücklicher und gesünder fühlen, dass aber mit zunehmendem Wohlstand ein Bedeutungsverlust eintritt. Immer weniger Menschen sind in der Lage, ihrem Leben eine Bedeutung zu geben, indem sie das Gefühl haben, dass sie ihr eigenes Leben gestalten und dass sie vor allem eine Identität finden können, die über ihre eigene persönliche Identität und über ihr eigenes persönliches Glück hinausgeht. Und der letzte wichtige Punkt, der mit der Ungleichheit verbunden ist, die ungleichen Machtverhältnisse. nämlich die ungleichen Machtverhältnisse zugunsten großer Unternehmen und Banken und zulasten der Nationalstaat, weil offensichtlich Steuerflucht und Steuerwettbewerb dazu führt, dass weltweit die Nationalstaaten immer weniger in der Lage sind, öffentliche Güter bereitzustellen, dass sich Konzerne Vorteile verschaffen durch Lobbyismus und dass das Finanzsystem offensichtlich in vielen Staaten zu groß und zu wichtig geworden ist. Die Gewinne werden privatisiert, die Verluste werden sozialisiert und durch undurchsichtige Finanzprodukte ist eine Struktur geschaffen worden, in der der Finanzsektor nicht mehr Mittel für Investitionen bereitstellt, sondern Einkommen generiert, die für die Wirtschaft in hohem Maße dysfunktional sind. Ich glaube, das Erste, was wir anerkennen müssen, und das führt mich auch schon zur Enzyklika Laudato Si, ist, dass wir im 21. Jahrhundert vergessen haben, dass die Wirtschaft eingebettet ist in einen sehr viel größeren Kontext. Das ist trivial. Wir alle sind eingebettet in der Natur. Wir können das viel präziser beschreiben. Wir können nämlich sagen, die globalen Gemeinschaftsgüter wie Wasser, Wälder, endliche Ressourcen, Atmosphäre sind in Gefahr, übernutzt zu werden. Zur gleichen Zeit aber stehen wir in Gefahr, dass die sozialen Gemeinschaftsgüter in einem zu geringen Ausmaß bereitgestellt werden. Und beides deutet darauf hin, dass wir von der Substanz leben, dass wir die Natur ausbeuten, mehr als wir müssten, und dass wir in gleichem Umfang die öffentlichen Güter, die sozialen Gemeinschaftsgüter, die Funktionsfähigkeit unserer Städte in viel zu geringem Ummaß bereitstellen. Der Trend zur Globalisierung, die aus meiner Sicht im Grundsatz etwas Vernünftiges ist, verstärkt die Bedeutung dieser globalen Umweltprobleme und erfordert etwas Neues, nämlich die globale Kooperation. Das ist aus meiner Sicht eines der ganz großen Grundvoraussetzungen für ein Wohlstandsmodell des 21. Jahrhunderts, dass wir lernen, in den Grundfunktionen globale Kooperation zu ermöglichen und die Unterversorgung bei der öffentlichen Infrastruktur und beim Sozialkapital aufzulösen. Die Bausteine eines solchen neuen Wohlstandsmodells sehe ich in drei Punkten. Der erste entscheidende Punkt scheint mir zu sein, die multilateralen Institutionen stärken. Das Klimaabkommen ist in diesem Zusammenhang von großer Wichtigkeit. Verhinderung von ruinösem Steuerwettbewerb zwischen Staaten und die Sicherung sozialer Mindeststandards. Das Zweite, die Rückgewinnung der Handlungsfähigkeit der Nationalstaaten, damit die Nationalstaaten Infrastruktur, öffentliche Güter vor allem für die Armen bereitstellen können. Das ist eines der ganz großen Themen für die Schwellenländer. Und die dritte große Frage ist die Überwindung der Ungleichheit. Aus meiner Sicht ist die Überwindung der Ungleichheit auch unter anderem deswegen von so großer Bedeutung, weil es ohne ein gewisses Maß an Gleichheit, verminderter Ungleichheit, keine Demokratie geben kann. Wir werden in diesem Zusammenhang über Themen reden müssen wie zum Beispiel Erbschaftssteuern. Wir werden über Fragen reden müssen, ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, dass wir jeden Erdenbürger, jeden Staatsbürger und jede Staatsbürgerin ausstatten mit einer minimalen kollektiven Erbschaft. Es geht um die Besteuerung von ökonomischen Renten. Haben Sie keine Angst? Damit meine ich nicht, dass also hier Pensionsansprüche besteuert werden sollen, sondern es geht hier vor allem darum, dass diejenigen Einkommensanteile, die dysfunktional sind, die Menschen erwirtschaften, weil sie andere ausbeuten, weil sie Wettbewerb verhindern, weil sie im Grunde genommen Zugang haben zu Gütern, von deren Nutzung sie andere ausschließen können, dass wir solche Einkommensarten besteuern. Und drittens, eine der ganz großen Aufgaben, wir werden uns damit beschäftigen müssen, wie wir Umweltsteuern, die Nutzung der Umwelt so ausgestalten, dass nicht vor allem die einkommensschwächeren Haushalte die Rechnung begleichen müssen. Herzlichen Dank.
Herr Inhofer, Sie sind mir schon deswegen wichtig hier auf dem Podium, weil ich jetzt mich zu Herrn Brandt rüberwende, bei dem ich sagen würde, er ist bei dem Vortrag, den Sie gehalten haben, wahrscheinlich mit vielem sehr einverstanden, aber würde wahrscheinlich bei einem immer so ein Aber dazusetzen. Denn er steht für etwas, das man Degrowth oder Postwachstum nennt. Und wenn ich das richtig verstehe, Herr Brandt, dann heißt das, dass Sie sagen, wir werden viele der Probleme, die Herr Inhofer angesprochen hat, nicht lösen können, wenn wir nicht aufhören, dass die Wirtschaft weiter zum Wachstum anzuregen. Ist das richtig?
Ich stimme überein und habe ein Ja, aber bei Marktwirtschaft und Befreiung. Die Befreiung im globalen Norden war jahrhundertelang zulasten des globalen Südens. das, was wir als imperiale Lebensweise, als eine Lebensweise, die billige Arbeitskraft, die billigen Ressourcen, die Senken, die Herr Edenhofer anspricht, sozusagen voraussetzt, die wird teilweise unsichtbar gemacht in den Produkten, und das war 500 Jahre so und das bis heute so. Degrowth oder Postwachstum heißt nicht, wir laben uns am Schrumpfen. Super in Griechenland, die wachsen nicht mehr, oder die Krise in anderen Ländern. Sondern es heißt, aus den kapitalistischen Wachstumszwängen auszusteigen. Das ist ein großer Unterschied. Uns nicht mehr davon abhängig zu machen, dass der Laden auf Teufel komm raus wachsen muss, sondern dass wir über Qualitäten sprechen, Bildungssystem, Gesundheitssystem, gute Landwirtschaft, guter öffentlicher Verkehr, Energiesystem erneuerbar. Das soll alles wachsen, sehr gerne, aber nicht sozusagen nur um jeden Preis an Wachstum anzufahren, egal ob das Autos sind, ob das Flugverkehr ist, ob das Umweltverschmutzung ist. Das ist der Kern des Degrowth-Gedankens.
So, jetzt gebe ich das gleich nochmal zurück an Herrn Edenhofer für eine sehr kurze Erwiderung.
Es ist klar, Wachstum kann bestenfalls ein Mittel sein, das kann kein Ziel sein und ist auch kein sinnvolles Ziel der Wirtschaftspolitik. Das kann aus meiner Sicht nur ein Mittel sein. Es muss aber auch klar sein, aus meiner Sicht, dass es in vielen Gegenden der Welt schlicht und einfach auch Wachstum des privaten Konsums bedarf. Also wenn ich das mal sozusagen überschlagsmäßig rechne, und das ist sozusagen, warum ich da in Harnisch bin mit meinen Kollegen von der Postwachstumsfraktion, Sie können das aus meiner Sicht drehen und wenden, wie Sie wollen. Wenn wir auf dem Planeten einigermaßen über die Runden kommen wollen, wird das Wirtschaftswachstum, und zwar in der relativ konventionellen Definition von heute, in einer Größenordnung von 2% pro Jahr und pro Kopf wachsen müssen. Was natürlich immer noch heißt, dass etwa die reichen Länder wir nicht mehr wachsen. Ich bin völlig Ihrer Meinung, dass wir darüber reden sollten, was eigentlich bei uns wachsen soll und was schrumpfen soll. Das wäre aus meiner Sicht eine sehr sinnvolle Debatte. Aber wenn wir etwa universalen Zugang zu sauberem Trinkwasser für alle Menschen auf diesem Planeten ermöglichen wollen, was einen unglaublichen Fortschritt bedeuten würde, ein unglaublicher Fortschritt für Lebensqualität, für die Durchsetzung von Menschenrechten, dann werden wir in großem Maßstab öffentliche Investitionen, Infrastrukturinvestitionen benötigen.
Ja, ich konnte mit meinem Lieblingsbeispiel. Natürlich ist das Trinkwasserbeispiel sehr wichtig. Das Wachstum in Indonesien, dem weltgrößten Produzenten von Palmöl, was in unseren Lebensmitteln ist, wird dadurch erzeugt, dass Menschen vertrieben werden, dass Palmölplantagen angebaut werden, dass von Großgrundbesitzern mit Monokulturen für den globalen Markt. Das ist Wachstum heute in Indonesien und das ist ein anderes Wachstum. Und da sollten wir gegen sein und sollten dafür sein, dass Frischwasser bereitgestellt wird. Das meine ich auch mit Qualität des Wachstums und nicht zu sagen, per se der Sylten soll wachsen dürfen, sondern auch da müssen wir genau hinschauen, wie er wächst.
Peter Altmaier, ich würde Sie gerne an diesem Punkt mit in die Debatte nehmen und Sie mal ganz konkret fragen, wenn zu Ihnen jemand ins Kanzleramt kommt und sagt, ihr da im Kanzleramt, ihr habt die Macht, jetzt guckt ihr mal, dass wir ein qualitatives und kein quantitatives Wachstum hinkriegen, eins, das die Umwelt nicht mehr schädigt. Sagen Sie dem, also so viel Macht habe ich dann doch nicht.
Vielleicht noch eine persönliche Sache vorneweg, wenn Sie mich anschauen, dann werden Sie feststellen, dass die letzten 20 Jahre für mich von einem erheblichen Wachstum geprägt waren. Darauf hätte ich durchaus zu weiten Teilen gerne verzichtet. Ansonsten kenne ich kaum eine Volkswirtschaft, ein Land, das ohne Wachstum auskommt. Und das, was Herr Edenhofer gesagt hat, das treibt mich um, seit ich Verantwortung in der Bundesregierung trage. Wenn wir das Maß an Gesundheitsversorgung, das wir unseren Menschen in Deutschland, in Frankreich zukommen lassen, mit Blinddarmoperationen, Behandlung von grauem Star hin zu künstlichen Hüften und Kniegelenken, was den Menschen ein menschenwürdiges Leben ermöglicht, wenn wir dies allen Menschen auf der Welt gewähren wollen, dann wird dies ohne ein erhebliches Wachstum nicht gehen. Und gleichzeitig sehe ich aber, dass das Wachstum, so wie es in der Vergangenheit stattgefunden hat, mit rauchenden Schloten und mit Entsorgung der Wachstumsüberreste zulasten der Allgemeinheit in die Umwelt, dass dieses Wachstum den Planeten aus dem Gleichgewicht bringt. Und deshalb bin ich auch dem Papst und der katholischen Kirche für die Enzyklika sehr dankbar, weil es ein Unterschied ist, ob das ein Umweltminister sagt oder ob es der Papst aller Katholiken auf dieser Welt sagt, der eine Wirkung weit darüber hinaus hat.
Ganz herzlichen Dank. Dann wende ich mich doch gleich mal zu dem Kirchenmann, der uns hier erklären kann auf dieser Bühne. Ist der Papst durch seine Enzyklika ein Wachstumskritiker?
Ja, insofern er eben das Wachstum kritisiert, was dazu führt, dass unsere Grundlagen und unser gemeinsames Haus, wie er ja sagt, die Erde, beschädigt werden. Aber nicht grundsätzlich ein Kritiker von einem qualitativen Wachstum, von dem wir auch hier gesprochen haben. Das Problem ist nur, welche Interessen sind langfristig anzumelden und wer meldet sie an? Wer hat das Haus der Erde im Blick? Und zwar nachhaltig für die kommenden Generationen. Darauf haben wir bis jetzt keine Antwort. Und meine Sorge ist eher, und deswegen halte ich sehr intensiv daran fest, dass es einen Unterschied gibt zwischen Kapitalismus und Marktwirtschaft, dass sich der Kapitalismus wieder stärker durchsetzt. Wir haben ja schon eine große Phase der 90er Jahre hinter uns, wo wir eigentlich eine Globalisierung unter dem Zeichen der Kapitalverwertungsinteressen hatten, in einer Weise, die ich mir nicht habe vorstellen können. Aber die Finanzkrise war auch nachher Ausdruck dieser falschen Interessen. Und das ist nicht zu Ende. Natürlich müssten wir sagen, eine Marktwirtschaft, wo die Rahmenordnung mit dafür sorgt, die politische Rahmenordnung, dass die langfristigen Ziele im Blick bleiben und die Bedürfnisse der Armen nicht vergessen werden, da sehe ich keinerlei wirklich substanzielle Veränderung der politischen Systeme. Der Papst, Gott sei Dank, und da bin ich natürlich der Meinung von Herrn Altmaier, hat eine globale Stimme. Ich habe noch nie erlebt, dass eine Enzyklika mit einer solchen Offenheit außerhalb der Kirche aufgenommen wurde wie diese Enzyklika, als eine wirkliche Botschaft, die endlich einmal auch über das rein Wirtschaftliche hinaus das Thema diskutiert, welchen Wohlstand wollen wir, welches Fortschrittsmodell haben wir.
Wir reden über Gesundheit und Bildung und erneuerbare Energien und Energiewende und Trinkwasser, völlig d'accord. Aber wir müssen reden über Autos, über Fliegen, über Fleischkonsum, über jedes Jahr ein neues Handy. Das ist die Wachstumsdynamik, in der wir auch sind. Also wir haben hier die positiven Beispiele. Wir müssen darüber reden, dass jedes Jahr so viel Lebensmittel weggeworfen werden oder nicht von der Ernte in die verarbeitet werden, dass 3 Milliarden Menschen ernährt werden können. Und das hat etwas mit Wachstumszwängen zu tun, weil nur die Lebensmittel genommen werden, die verwertet werden. Ganz kurz zweiter Punkt, mit dem ich finde Ihr Statement ganz wichtig, da hat sich natürlich in Deutschland viel verändert. Aber wir haben auch ausgelagert, die Dirty Industries, die Schmutzarbeit, die wird heute im Amazonas gemacht, da werden die Vorprodukte für Volkswagen hergestellt oder in China. Und auch das meinte ich mit dieser globalen Perspektive. Es ist ja viel an Schmutz in die Welt verlagert worden, schafft da vielleicht Wohlstand, aber auch sehr ambivalent. Und eine kurze Bemerkung, weil ich glaube, Sie bringen uns jetzt an den Kern der Debatte. Sie argumentieren zu Recht, es gibt Verzichte im materiellen Wohlstand, damit die Gesellschaft damit investiert werden kann. Und ich wäre jetzt sehr dafür, dass wir nochmal darüber nachdenken, was heißt materieller Wohlstand? Weil Sie suggerieren uns, der materielle Wohlstand ist das Einkommen, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Wir verzichten auf Einkommen und da wird dann in die Umwelt investiert, die Flüsse werden sauber gemacht. Und der neue, ein anderer Wohlstandsbegriff, erkennt natürlich an, wir brauchen Erwerbsarbeit, aber wir brauchen viel mehr. Da sind wir beim Kern der Debatte. Wir brauchen gute soziale Beziehungen, wir brauchen gute öffentliche Infrastruktur und müssen wegkommen davon, wenn ich mehr im Geldbeutel habe, dann geht es mir und der Gesellschaft besser. Das ist aus meiner Sicht der alte Wachstums- und Wohlstandsbegriff. Den müssen wir binden. Wenn man Verzicht hört, dann ist das, wow, Verzicht, das ist Druck und Gängelung. Wir sind auf dem Katholikentag und nennen wir es mal Genügsamkeit. Suffizienz, die Frage, was ist genug? Dann ist es doch völlig anders, die Diskussion. Und wir reden über das Gleiche. Ja? Ich habe kein Handy. Ich habe noch nie eins gehabt. Und es ist für mich was Befreiendes. Und ich würde nie jemand kritisieren, hast du ein Handy, weißt du, wie das produziert wird? Sondern für mich ist es eine Form der Genügsamkeit, weil ich sozusagen genug Stress habe als Hochschullehrer und das per E-Mail und in persönlichen Gesprächen und so machen muss. Und das Zweite nochmal auf Ihren Punkt der Rahmenbedingungen. Ich würde schon sagen, es sitzt hier ein nicht unwichtiger Politiker neben mir. Wenn wir sozusagen wirklich anders Wohlstand schaffen wollen, dann brauchen wir ein Verbot von Fleischfabriken. Von billigem Fleisch, das in Niedersachsen und nicht irgendwo produziert wird, unter widerwärtigsten Bedingungen von rumänischen Arbeitern und Arbeiterinnen. Und das sind politische Initiativen, die gesetzt werden müssen. Und das ist aus meiner Sicht kein Verzicht und kein Druck, sondern das ist politische Notwendigkeit, die ausgefochten werden muss. Da müssen gesellschaftliche Konsense geschaffen werden. Und dann muss auch gegen bestimmte Interessen von starken Investoren agiert werden. Keine Fleischfabriken, zumindest in Deutschland. Und das ist möglich.
Aus meiner Sicht muss man doch die Frage mal anders stellen. Es ist doch so. Wir haben ein Paris-Abkommen und wir werden trotzdem in den nächsten 10 Jahren weltweit so viele Kohlekraftwerke bauen, dass ambitionierter Klimaschutz nach dem Jahr 2030 unmöglich wird. Und ich stimme Ihnen völlig zu. Es stimmt was nicht mit unserem Fleischkonsum. Aber da darf man nicht die Frage stellen, soll der Staat hier irgendwie Verzicht verordnen? Da muss man ganz anders stellen. Man muss die Frage stellen, leben wir eigentlich nicht schon längst von der Substanz?
Und dann ist man sozusagen bei der richtigen Frage. Denn was würden wir von einem Unternehmen halten, das die Gewinne aufbläht, weil sie zum Beispiel Reinvestitionen in ihr Anlagevermögen unterlässt? Wir würden sagen, dieses Unternehmen ist eines Börsenganges nicht würdig. Das würden wir sagen. Und es geht doch um die Frage, wie steht es eigentlich mit unserem Substanzverzehr? Und da können wir uns vielleicht treffen. Und der Substanzverzehr, den sehen wir doch schon allenthalben. Wir verschleudern das Naturkapital, wir verschleudern das Humankapital, wir investieren darin zu wenig. So, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Der steht übrigens auch in der Enzyklika. Was kann man tun, um die Verschleuderung von Natur- und Humankapital zu verhindern? Wie kann man Substanzverzehr verhindern?
Durch Verzicht?
Nein, sondern dadurch, dass man tatsächlich die Kosten zunächst einmal bezahlen muss, die anfallen. Das ist doch der Kern- und Grundgedanke der sozialen Marktwirtschaft. Das geht, Moment, aber, möchte ich jetzt machen. Wenn wir sozusagen die Kosten anrechnen in der sozialen Marktwirtschaft, dann besteht doch ein großes Problem. Dann besteht die Gefahr, dass diejenigen, die unteren Einkommensschichten das bezahlen müssen. Und das heißt, wer für die Internalisierung externer Effekte ist, für die Anrechnung von Sozialkosten, der muss auch über die Verteilungsgerechtigkeit von Gesellschaften reden. Und dann muss eine Umweltpolitik mit einer sozial gerechten Politik verbunden werden. Und das hat etwas mit Abbau der Ungleichheit zu tun. Und dann nennen wir jetzt dieses unanständige Wort. Es geht auch um die Umverteilung von Vermögen und Einkommen.
Wir haben uns so toll die Köpfe heiß geredet. Ich fand es spannend. Wir haben eines vergessen, nämlich dass wir im letzten Herbst auf dem weltweit die Agenda 2030 verabschiedet haben mit den 17 nachhaltigen Entwicklungszielen, die sogenannten SDGs. Das hört sich so technisch an, aber es ist im Grunde genommen ein Kompass zum allerersten Mal für die ganze Welt und für alle Länder dieser Welt. Auch wenn diese Ziele nicht überall morgen oder im nächsten Jahr umgesetzt werden, man wird über sie diskutieren, es werden sich zivilgesellschaftliche Gruppen, es werden sich kirchliche Gruppen darauf berufen. Ich behaupte, obwohl ich Katholik bin, seit ich auf dieser Welt mich befinde, dass ich meine katholische Kirche immer noch nicht in allen einzelnen Verästelungen verstanden habe. Aber ich habe in der Schule gelernt, woher das Wort katholisch kommt, katholengen, über den ganzen Erdkreis. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, auch für diese Diskussion lernen müssen. Wir werden die Umweltprobleme auch im eigenen Land lösen müssen, aber wir dürfen sie nicht nur im eigenen Land lösen, weil es eine weltweite Herausforderung ist. Und deshalb habe ich mich sehr gefreut, dass wir heute auch über diese globalen Aspekte hier diskutieren konnten.
Ich bin ja etwas kritisch angefangen, möchte hoffnungsvoller schließen. Ich denke, ein Bischof sollte nicht die Verzweiflung der Welt durch seine eigene Hoffnungslosigkeit verdoppeln, wie es Metz einmal gesagt hat, sehr schön in diesem Hoffnungspapier. Der Trend geht in die Richtung, die hier vorgestellt worden ist. Und dazu braucht man eine starke Bewegung, sowohl für die Veränderung der Institutionen, also der Ziele einer Gesellschaft, Rahmenbedingungen zu setzen, auch durchzusetzen, dass man über Preise wirtschaftlich etwas plausibler und vernünftiger abbildet, als wir es im Augenblick tun. Und wir brauchen natürlich auch eine Motivation, dass die Diskussion in Gang bleibt, dass wir uns persönlich einbringen, dass wir eine lebendige, globale Zivilgesellschaft werden. Und die katholische Kirche könnte daran teilnehmen, müsste daran teilnehmen. Laudato Si ist sozusagen der Diskussionsgrund, auf dem wir global als katholische Kirche arbeiten müssten. Da könnten wir viel, viel mehr tun. Meiner Ansicht nach ist das noch zu schwach. Und deswegen brauchen wir Katholikentage, wir brauchen eure Diskussion, wir brauchen eure Streitlust und eure Friedfertigkeit zugleich. Gottes Segen für die nächsten Tage.
Im Forum am Sonntag dokumentierten wir Ausschnitte aus einer Podiumsdiskussion während des 100. Deutschen Katholikentags in Leipzig, der heute zu Ende geht. Unter dem Titel »Welches Wachstum dient dem Menschen?« debattierten unter anderem Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising sowie Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, der CDU-Politiker Peter Altmaier, Chef des Bundeskanzleramtes, der Potsdamer Klimaforscher Ottmar Edenhofer und der Wiener Politikwissenschaftler Ulrich Brandt. Moderiert wurde die Diskussion von der Berliner Journalistin Petra Pinsler.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.